Sind. Mein Thema ist Kampf, Krieg, Sieg, Herrlichkeit. Entscheide du den Kampf des Lebens. Du hast den Schlüssel in der Hand. Wir sind von Gott berufen, siegreich zu sein, Überwinder. Wenn der Herr Jesus wiederkommt, er will eine Überwindergemeinde haben. Eine Gemeinde, die triumphiert, nicht eine Versagergemeinde oder eine schwache Gemeinde oder elende Gemeinde, nein. Wir sollen stark sein, stark in dem Herrn. Und deshalb über den Kampf. Entscheide du den Kampf deines Lebens. Nicht von anderen, sondern dein Leben. Eigentlich, wir sollten alle bei uns anfangen. Wir haben so viel zu tun, wenn wir bei uns anfangen, das Leben zu ordnen, Leben aufzuarbeiten. Da ist noch so viel aufzuarbeiten. Bevor du den Splitter deines Bruders Auge rausziehst, entferne den Balken aus deinem Auge. Nur nebenbei. Ich lade euch herzlich ein für Freitag. Es ist Zeit zu kämpfen, also heute entscheide, die Weichen stellen und so weiter, heute und dann am Freitag, es ist Zeit zu kämpfen und dann am Samstag, Gott füllt die Leere deines Lebens, Gott füllt die Leere. Weißt du, wenn du schwach bist, ist er stark und er will dich stark machen. Dann am Sonntag früh, was ist unsere Aufgabe und was ist Gottes Aufgabe, was tut Gott und was tue ich und was muss ich tun? Also ich muss auch einiges tun und nicht nur die Händchen falten und Däumchen drehen und dann in den Himmel gucken und die Sterne zählen. Nein, ich soll auch etwas unternehmen. Dann abends, 19 Uhr, ist Gemeindebibelschule und da wird der Hebräerbrief ausgegeben. Also der Hebräerbrief ist ein toller Brief, ein guter Brief. Also du lernst eine ganze Menge aus dem Wort Gottes und das ist die Brücke zwischen Alten Testament und Neuen Testament. Also bevor wir ins Alte Testament gehen, müssen wir den Hebräerbrief durchnehmen und verstehen. Über Priester, über die Stiftshütte, über Opferung und. Und dass Jesus viel größer ist, viel größer als die Engel, viel größer als der hohe Priester, viel größer als der Tempel, viel größer als der Altar. Jesus ist groß im Hebräerbrief. So, nur nebenbei. Heute mein Thema noch. Ja, ich möchte vielleicht auch noch auf das Glaubensseminar am Ende des Monats hinweisen mit Josef Hetschkock. Höre die Stimme Gottes, telefonier mit dem Himmel, mit dem Heiland, sprich mal mit dem Herrn Jesus. Wann hast du zum letzten Mal mit Gott gesprochen? Wie lang ist es her, seit er mit dir sprach? Gott, also der Heilige Geist. Entscheide den Kampf deines Lebens. Du bist der Entscheider, hast eine ganz starke Verantwortung für dein Leben, die Weichen zu stellen. Wir stehen alle mehr oder weniger im Tal der Entscheidung. Wir müssen jeden Tag zig Entscheidungen fällen, also nicht nur eine. Aber wir treffen eine, zwei wichtige Entscheidungen in unserem Leben und alles andere sind dann Folgeentscheidungen von all dem, was da war. Du hast ein Recht auf Selbstbestimmung. Du kannst immer wählen, links oder rechts oder geradeaus oder ich bleib stehen oder ich gehe zurück. Also du hast den Schlüssel in deiner Hand. Aber wir lassen uns so gerne entmündigen. Wir lassen uns so gerne entmündigen von Leuten, weil wir zu faul sind. Wir sind zu faul zum Denken, wir sind zu faul zur Verantwortung zu übernehmen. Wir haben Angst, Kritik zu ertragen, wenn du dich entscheidest. Und jedes Mal, wenn du dich entscheidest, ist irgendjemand da, der sagt, nee, ich hätte mich anders entschieden. Und schon bist du in Kritikfeuer und so weiter. Und es gibt Leute, die gerne für andere entscheiden und gerne für andere denken und für andere sprechen und so weiter. Du musst für dich sprechen und du musst für dich verantworten und du musst die anderen Leute auch für sich verantworten lassen und sie zur Mündigkeit erziehen. Um Entscheidungen zu treffen, muss man zuerst mal anfangen zu denken. Was ist gut und was ist schlecht? Prüfet alles und das Gute behaltet dann. So steht es in der Bibel. Also ich muss zuerst mal prüfen, bevor ich mich entscheide, was will ich eigentlich? Was ist das Ziel meines Lebens? Wir müssen uns ständig entscheiden. Viele haben Angst, sich das Leben zu versauen oder verderben. Also ich entscheide mich und plötzlich mag mich niemand dann, wenn ich mich für die oder für den oder für jenen entscheide. Andere werden depressiv und sie haben zu viele Möglichkeiten und dann wissen sie nicht, was soll ich wählen. Also ein Problem im Leben, in unserem menschlichen Leben ist, entweder haben wir gar kein Ziel oder wir haben zu viele Ziele. So. Entscheidungen treffen, also nicht verdrängen und so auf das teufelsliebstes Möbelstück da leben. Und wisst ihr, was das teufelsliebstes Möbelstück ist? Die lange Bank. Die lange Bank ist teufelsliebstes Möbelstück. Später, wenn ich mal verheiratet bin, wenn ich mal Kinder habe, wenn ich mir ein Haus gebaut habe, wenn ich genug Geld habe, das habe ich ja nie eigentlich so und so weiter. Wir werden also immer so vertröstet auch später, andermal. Entscheidungen sind Reaktionen des Lebens. Du reagierst auf irgendetwas, auf eine Veränderung. Und ja, da kommt eine Sache in deinem Leben hinein und dann sagst du, was soll ich tun? Und du kannst alles tun und alles ist richtig, was du tust. Wenn du nach links gehst, ist richtig und wenn du nach rechts gehst, ist richtig. Also auch bei Kindern Gottes. Wir treffen eine Entscheidung und wir müssen dann nachher ausbaden, wenn wir eine falsche Entscheidung getroffen haben. Also deshalb heißt es, auch in der Bibel zu prüfen, gründlich zu prüfen, nachzudenken. Für lebenswichtige Entscheidungen brauchst du sehr viel Mut. Sehr viel Mut und musst dann nachher, wenn du dich entschieden hast, auch dazu stehen, die Sache durchziehen oder ausbaden und zu verantworten. Und wir werden eines Tages vor Gott treten und wir werden Rechenschaft ablegen über das Leben, was wir gelebt oder nicht gelebt haben. Es gibt so viele verunsicherte Persönlichkeiten, die sind eigentlich schon gar nicht erzogen zur Mündigkeit. Die Eltern haben die Verantwortung übernommen, dann hat der Lehrer die Verantwortung übernommen, später hat der Pastor die Verantwortung übernommen, dann der Staat. Der Staat hat sehr früh oft uns die Verantwortungen abgenommen. Wir konnten uns nicht entscheiden. Und deshalb ist es viel bequemer, sich nicht entscheiden zu müssen. Viele geben sich einfach auf, das ist dann die andere Art, weil es schöner und bequemer ist, wenn andere einen treiben, einen anderen abholen und anderen ermutigen. Es ist bequemer, wenn lebenswichtige Entscheidungen von anderen abgenommen werden. Ich mache das für dich. Und so wirst du mehr und mehr entmündigt. Und dann gewöhnst du dich und dann wälzt du alles auf andere ab. Der ist schuld, die Eva und so weiter. Aber du musst selber aufpassen. Ist schwer, Selbstverantwortung zu tragen. Und dann wirst du nachher abhängig, wenn du ständig diese Verantwortung abschiebst und abgibst und dich entmündigen und versklaven lässt. Und dann wirst du abhängig. Und deshalb sind so viele Menschen, die fragen, was ist der Wille Gottes? Eigentlich musst du gar nicht fragen, was der Wille Gottes ist. Leb. Und du wirst dann schon drauf kommen, was der Wille Gottes ist. Und wenn es nicht vom Herrn ist, wird Gott eine Blockade in den Weg schicken, er wird dich bremsen, er wird dich stoppen, er wird Leute in den Weg schicken, die dir das Leben schwer machen, dass du sagst, nein, also das kann unmöglich der Wille des Herrn gewesen sein. Und so kommst du langsam pro und contra, und so kommst du plus und minus, kommst du dann zu der Entscheidung und dann stehst du dabei. Viele machen von ihren Rechten, Entscheidungen zu treffen, gar keinen Gebrauch. Was willst du? Was soll passieren in deinem Leben? Ja, das weiß ich nicht. Sie leben in den Tag hinein, zu fahren ins Blaue. Aber ich darf dir eines sagen, man lebt nur einmal. Und deshalb fang an, richtig zu leben. Triff die richtigen Entscheidungen für dein Leben. Viele Menschen stecken in einer Prioritätskrise. Sie wissen nicht, was ist wichtig für mich und was ist nicht wichtig. Lerne Nebensächliches von der Hauptsache zu unterscheiden. Wichtiges vom Unwichtigen. Und dann fasst den Mut und sagt, dazu stehe ich, ihr habt mich dazu entschieden, das will ich, das ziehe ich durch. Und ich habe auch keine Angst vor Konsequenzen. Also ich lasse mich nicht in die Knie zwingen. Wenn du etwas erkannt hast von Gott, tu es. Wenn du es nicht tust, wird es zur Sünde für dich. In der Bibel heißt es, wer da weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, das ist Sünde. Du musst nicht stehlen, lügen, Ehe brechen oder morden. Nein, tu nur das, was du nicht, tu nicht das Innere. Was du im Inneren erfährst, leb einfach so dahin, plätscher dein Leben so dahin und du sündigst am laufenden Band. So, wir müssen Entscheidungen treffen. Es gibt dann Entscheidungen, die klein sind, Bagatell-Sachen sind und dann gibt es die großen Entscheidungen. Aber wenn du nicht in der Lage bist, kleine Entscheidungen zu treffen, wirst du die großen Entscheidungen des Lebens nie treffen. Wir müssen bei den kleinen Sachen anfangen. Willst du links, so will ich rechts. So musste sich der Abraham entscheiden, so musst du dich ständig entscheiden, du musst ausweichen, Krisensituationen erfassen als Autofahrer, da kommt dir einer entgegen, jetzt weiche ich da aus oder weiche ich da aus, beides ist vielleicht gefährlich. Da kann ich in den Graben fahren und da stoße ich mit dem anderen zusammen. Was ist jetzt das Optimale? Wo komme ich am glimpflichsten durch? So, Prioritäten setzen. Das Leben besteht aus vielen, vielen, vielen kleinen Entscheidungen, so wie ein Puzzle, das baut sich auf. Du musst Gott zuerst einmal als Nummer eins in deinem Leben machen. Und in der Bibel heißt es, Matthäus 6, 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch solches alles zufallen. Also wir müssen zuerst einmal Nummer eins in unserem Leben haben, das ist der Herr. So, und dann müssen wir fragen, was will der Herr, was würde Gott tun, was würde Jesus tun, was würde der Heilige Geist tun? So, was wäre da wichtig und Gott muss unsere erste Priorität sein, sowohl zu Hause als auch im Alltag, in unseren Beziehungen, am Arbeitsplatz, in der Freizeit oder auch, egal was wir unternehmen. Jakobus schreibt in seinem Brief einmal, wir sollen immer nicht sagen, da will ich arbeiten und dort werde ich arbeiten, das werde ich tun. Wir sollen immer wieder sagen, so Gott will und wir leben. Es könnte sein, dass Gott gar nicht will und du nicht lebst. Und da haben wir schon, brauchen wir nicht mehr weiterdenken. Also trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Du musst fragen, was dient dem Reich Gottes? Was fördert das Reich Gottes? Oder was ist das Reich Gottes überhaupt? Zuerst mal nachdenken, was ist das Reich Gottes? So, also, aber an erster Stelle die Sache Gottes, meinen Glauben, die Liebe zum Herrn, die Liebe zu seinem Wort und so weiter. Es gibt also Schlüsselentscheidungen. Eine wichtige Entscheidung ist die Entscheidung für Jesus. Das ist eine Schlüsselentscheidung. Und das, alles andere ist nachher Folgeentscheidungen. Oder wen du heiratest oder wo du wohnst. Das sind also Schlüsselentscheidungen. Die triffst du einmal und dann nachher suchst du nachher, wo ihr euer Nest baut und was ihr beruflich macht. Berufswahl ist auch eine sehr wichtige Entscheidung für junge Leute. Welchen Beruf und alles andere dann diese Folgeentscheidungen. Du entscheidest dann nachher, wie die Sache ausgeht. Den Ausgang entscheidest du. Oft wird dir vorgesetzt manches und dann musst du wählen. Wir müssen immer wählen, auch politisch, für und gegen. Bist du für die SPD oder CDU oder FDP oder Grüne oder welche auch immer. Du musst dich für irgendeine Sache entscheiden. Nachher kannst du nicht schimpfen und sagen, die machen das alles. Wenn du nicht zur Wahl gehst, brauchst du auch nicht mitreden. Du musst also deine Stimme geben, auch wenn du den Falschen die Stimme gegeben hast. Naja, dann ist es dann deine Sache, dass du den Falschen vielleicht deine Stimme gegeben hast. In unserem Leben müssen wir ständig Entscheidungen treffen. Was werden wir arbeiten? Was werden wir uns anziehen? Schon morgens, wenn du vor dem Schrank stehst, was ziehe ich an bei dieser Hitze? Pelzmantel? Oder wie laufe ich denn heute? Oder und so weiter. Wo gehe ich heute hin? Wo werden wir wohnen? Wir müssen also Folgeentscheidungen treffen, ständig. Welchen Film werde ich mir ansehen? Schaue ich mir überhaupt einen Film an? Es ist einfach, wenn du eine Prioritätsentscheidung getroffen hast, also der Herr, und dann alles andere, du weißt also, das dient nicht dem Herrn, das verherrlicht nicht dem Herrn, aber das verherrlicht den Herrn. Und dann triffst du immer diese Entscheidung, das ist wichtig für meine Seligkeit, das ist nicht wichtig für meine Seligkeit. Das, weißt du, das Fundament muss stimmen. Wenn das Fundament stimmt, über die Fassadenfarbe, wie die Fassade aussehen wird, und zwar darüber kann man reden, über das Gerüst, aber das Fundament muss stimmen. Alles andere kann man reden und alles andere kann man verändern. Oft zwingen uns Lebensumstände zur Entscheidung. Stell dir mal vor, du wirst krank oder es stirbt jemand oder du bist in eine Situation reingekommen, dass plötzlich Inflation da ist. Die lebenswichtigen Entscheidungen werden von uns gefordert, ob wir wollen oder nicht. Glaubst du an Gott? Oder dann die andere Frage, möchtest du in den Himmel kommen? Natürlich willst du, aber du musst auch den Weg wissen. Wie komme ich dorthin? Weißt du, wir können Entscheidungen nicht vermeiden. Und das ist das Schlimme dabei. Auch wenn wir es manchmal wollen. Also wir werden krank oder wir müssen, plötzlich stehen wir vor dem Grab, vor dem Friedhof. Und du kannst nicht sagen, ich will nicht sterben, lieber Tod, komm nächstes Jahr. Nein, da kommt, gefragt oder ungefragt. Plötzlich sind wir der Sache konfrontiert. Oder du verliebst dich. Oder kommt Hass in dir. Oder wird Hass geschürt durch irgendetwas. So, du triffst deine Entscheidungen selbst. Und du kannst manche Entscheidungen nicht aufschieben. Zum Beispiel jetzt dieses Sterben. Du musst sterben. Der Mensch ist gesetzt, einmal zu sterben. So steht es in der Heiligen Schrift. So, und du kannst diese Entscheidung nicht auf die lange Bank schieben und sagen, später, andermal, wenn ich mal 80 bin. Vielleicht wirst du gar nicht 80. So. Ob und wie schwierig eine Entscheidung ist, das hängt immer von den Dingen, wie wichtig das ist für dich, für Gott, für die Welt, für die Menschheit. Generell gilt jedoch, dass viele Menschen im zunehmenden Alter sich immer schwieriger für Probleme entscheiden können, weil sie sich nicht gelernt haben oder nicht geübt haben, sich zu entscheiden oder nicht gelernt haben, richtig Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen zu treffen, richtig zu treffen, ist eine Kunst. Die muss man von frühester Kindheit an schon lernen. Was willst du? Was willst du mal werden? Ja, ich möchte König werden. Aber verstehst du, um König zu werden oder so in Schlaraffenland zu kommen, da musst du schon etwas tun. Und eigentlich, wenn du Entscheidungen triffst, ich bin auch nicht zum Thema, brauch dir keine Sorge haben, wenn du eine Entscheidung triffst, Womit fangen die an? Mit Loslassen. Entscheidungen fangen an mit Loslassen. Du musst den loslassen und das loslassen. Was du merkst, das ist nichts in meinem Leben. Du musst dich lösen. Du musst dich lösen von Menschen, du musst dich lösen von Sachen, du musst dich lösen von Umständen. Du musst dich von so vielen Sachen lösen. Und eigentlich Entscheidungen fangen an mit Abgeben. In der Bibel heißt es, niemand kann zwei Herren dienen. Er wird den einen lieben und anhängen und den anderen wird er hassen. Und mit den anderen wird er nichts zu tun haben wollen. So, das wird die Situation sein. Also loslassen. Entscheiden fängt an mit sortieren. Wählen oder auswählen. Das ja und das nein. Willst du zur linken oder zur rechten, so wie willst du gehen? Entscheiden, diese Entscheidung. Und das bestimmt unser Leben dann, das ist ein Kampf. Und du entscheidest den Kampf, wem du Recht gibst. Gibst du den linken Recht oder den Recht? Meistens lassen wir andere über uns entscheiden oder den Zufall, der Kollege Zufall. Aber du denkst, das ist nicht, wenn du den anderen die Entscheidung überlässt, dann erlebst du, dass du praktisch in der Sackgasse landest, mehr oder weniger. Oder abwarten, bis es doch mal anders geht oder doch sich eine Tür auftut. Du musst probieren, welche Tür ist jetzt offen. Also du musst an die Tür ran, anklopfen und dann wird es aufgetan oder nicht aufgetan. Du musst suchen und dann wirst du entweder was finden oder nicht finden. Viele Menschen gehen den Entscheidungen aus dem Weg, vermeiden unangenehme Fragen, die Frage nach dem Jenseits, nach Gott, die Frage, wie geht's weiter in meinem Leben, alles, das wird der Herr alles schon machen. Vergiss es, das ist eine ganz dumme, faule Ausrede, der Herr wird es machen, der Herr macht gar nichts, du machst alles. Das ist schockierend, wenn das ein Pastor noch sagt dazu, aber du hast den Schlüssel in der Hand, du entscheidest den Kampf, für oder gegen dein Leben. Viele Menschen liefern sich den Problemen lieber aus, lassen sich treiben wie Treibholz und dann wundern sich, wenn sie dann irgendwo landen, gehen meistens den Weg des geringeren Widerstandes, das ist also wie es bei meisten Leuten abläuft, aber Gott gab dir und mir freien Willen. Du kannst in der Hölle landen und du kannst im Himmel landen, es liegt an dir. Und wir müssen uns täglich entscheiden, ob ich heute aufstehe oder nicht, ob ich heute zur Arbeit gehe oder nicht, ob ich heute jemand anrufe und zum Geburtstag gratuliere oder nicht. Ob ich heute die Medikamente nehme oder nicht nehme. Ob ich heute Nachrichten höre oder nicht höre. Weißt du, wir entscheiden uns. Pro und Contra, für und gegen. Ob ich heute lustig bin oder ob ich heute traurig bin. Ich bestimme das. Und wenn ich lustig sein will, dann werde ich anfangen zu lachen und mich zu freuen und fröhlich zu sein. Und wenn ich traurig bin und ich entscheide heute, ich werde mal traurig. Dann wundere dich nicht, wenn du nachher Depressionen bekommst. Also heute, der Tag ist vermiest, versauert und was weiß ich, dann wirst du sauer innen drin, verbittert. Wir müssen und können und sollen unserem Leben die Richtung geben. Wenn nicht, dann werden wir getrieben. Gott will, dass wir den Unterschied machen als Christen, Kinder Gottes. Ich will im Geist singen, ich will im Sinn singen. Also selbst die Anbetung, ich kann mich nicht raussuchen. Ich entscheide, ob ich in Sprachen singe oder nicht. Ob ich im Sinn singe, sage, nein, ich werde Psalmen und Hymnen heute singen, keine Chorusse, vergiss es. Oder ich werde nur Chorusse singen. Oder welche Art von Musik ich heute höre. Gott will, dass wir uns entscheiden, was wir wollen, welchen Weg wir gehen wollen. Wir entscheiden, der breite Weg oder der schmale Weg. Es liegt an uns. Der bequeme Weg oder der unbequeme Weg. Der nehme täglich sein Kreuz auf sich. Ich muss mich jeden Tag für das Kreuz entscheiden. Nicht das Kreuz Jesu, sondern mein Kreuz, mein Problem. Löse ich die Probleme heute oder löse ich sie nicht? Oder lasse ich andere lösen? Wem will ich dienen? Deshalb heißt es auch, der Josua sagt irgendwo zum Volk Israel, erwählt, wem ihr dienen wollt. Oder Elia auf dem Karmel, der sagt, erwählt, wem ihr dienen wollt. Ist Gott Gott, betet ihn an. Ist Baal Gott, betet Baal an. Das ist ja euer Problem. Auch die Resultaten, die Konsequenzen sind dann auch unser. So, was soll aus unserem Leben werden? Hast schon darüber Gedanken gemacht? Wir müssen entscheiden, lasse ich mich taufen oder lasse ich mich nicht taufen? Wenn wir uns taufen lassen, hat es Konsequenzen. Wir entscheiden, dass wir mit Gott leben. Und Geschwister, und das ist so wichtig, wenn du dich einmal für Gott entschieden hast, das hat Konsequenzen. Und wenn du dich einmal gegen Gott entschieden hast, hat es auch Konsequenzen. Also wenn ich mich taufen lasse und mich anmelde zur Taufe und mich entschieden habe, ich lasse mich taufen, ist es schon so, als wenn ich getauft wäre, weil ich mich für die Taufe entschieden habe, aber es ist noch kein Wasser da gewesen. und kein Pastor, der mich getauft hätte. Aber die Entscheidung für die Taufe habe ich getroffen, für das Leben mit Gott, für die Verbindung mit Gott. Ich will einen Bund mit Gott schließen, einen Bund eines guten Gewissens mit Gott. Also ich habe eine Entscheidung getroffen. Und dann in der Taufe, ich habe diesen Vertrag geschlossen und ich bleibe bei diesem Vertrag. Den kannst du nicht mehr rückgängig machen, selbst wenn du 10-mal möchtest. Denn Gott hat seine Hand drauf. Wenn wir uns taufen lassen wollen, entscheiden wir uns für eine Beziehung mit Gott, für ein Leben mit Gott. Oder jeder, der den Zehnten gibt, und deshalb viele Leute sagen, das Zehnten wäre gesetzlich. Lass es. Wir haben den Zehnten schon im Paradies gehabt. Gott hat von allen Bäumen den Menschen erlaubt zu essen, nur zwei Bäume nicht. Das ist schon ein Bild auf den Zehnten. Also schon da fängt es an. Der Mensch muss sich entscheiden, will ich das oder will ich das nicht? Und das geht dann wie ein roter Faden. Wenn du dich entscheidest, den Zehnten zu geben, und gibst den Zehnten, dann hast du dich entschieden, Gott an deine Finanzen zu beteiligen. Egal, ob es nur 10 Cent sind oder 1000 Euro, das spielt keine Rolle. Du hast dich entschieden, ich beteilige Gott an meine Finanzen. So, du rechnest mit Gott, Gott rechnet mit dir, du nimmst Gott ernst, du hast dich entschieden, wir lassen Gott an unseren Finanzen ran, der soll wissen, wie viel Geld ich habe und wie viel Geld ich nicht habe. Wenn du den Zehnten gibst, das kann man genau berechnen, 10% von dem, was ich einnehme, das gehört Gott und Gott kann genau sagen, aha, von dem Geld kannst du die Miete nicht bezahlen, von dem Geld kannst du dir kein Essen kaufen, von dem Geld kannst du nicht einmal in Urlaub fahren. Also was du da hast, diese 9 Zehntel, was dir übrig bleiben. So, du beteiligst Gott und Gott weiß ganz genau, hier muss ich eingreifen, hier muss ich was tun. Also da ist Kommunikation mit Gott. Denn nicht nur beten ist reden mit Gott, auch das Zehnten geben. Gott kann genau nachrechnen, aha, nein, für das Geld wird er nie was schaffen. Kommt er nicht zu nichts. Also ich muss ihm helfen, ich muss ihn segnen, ich muss das Wenige, das er hat, mehren und so weiter. Du informierst Gott über deine Finanzen, wenn du den Zehnten gibst. Das nur nebenbei, das ist der Segen des Zehntengebens. Nicht, dass du jetzt etwas in die Kirche spendest, für die Kirche spendest oder so. Nein, du informierst Gott mit deinem Zehnten. Oder wir entscheiden uns für den Kampf des Lebens, dass wir für Gott kämpfen wollen, Gott beteiligen wollen an unserem Leben und dass er Einfluss über unser Leben hat. Wir beten, wir sprechen mit Gott und so weiter. Und wenn du einmal mit Gott gesprochen hast, kannst du nicht mehr Gott vergessen. Du bist geprägt, gebrandmarkt. Verbrenn dir einmal die Finger. Verbrenn dir einmal die Zunge. Du wirst gebrannt, Markt. Du wirst gebrannt, Markt. Wenn wir in den Gottesdienst gehen, wir haben eine Entscheidung getroffen, du kannst natürlich auch zu Hause bleiben. Niemand zwingt dich, hierher zu kommen. Wenn die dann von Falkensee hierher kommen heute, und das ist der nächste Weg bis hierher, so, sie haben sich entschieden, wir fahren heute in den Gottesdienst. Bitte. Wir werden Gottes Wort hören heute. Wir versuchen, Gott wohlgefällig zu leben. Wir wollen mit Gott wenigstens eine Stunde Zeit verbringen. Das ist eine Entscheidung, die du triffst, wenn du in den Gottesdienst gehst, in die Versammlung gehst. Du willst Gemeinschaft mit Gott haben. Und Gott will Gemeinschaft mit dir haben. Aber er kommt nicht zu dir hier, solange du auf der Erde wohnst, musst du zu ihm hinkommen, in seine Sprechstunde. Ist einfacher und billiger und praktischer. So, du hast dich entschieden, wenn du in den Gottesdienst gehst, ich will Gott ehren, wenigstens einmal in die Hände klatschen. Einmal Hallo sagen zum lieben Gott. Du hast eine Entscheidung getroffen. Und diese Entscheidungen haben Folgen. Du gehst nach Hause und Gott weiß, du warst hier. Du hast ihn besucht. Du hast nach ihm gefragt. Der war nackt und du hast ihn bekleidet. Der war hungrig und du hast ihn gespeist. Oder er war gefangen und du hast ihn befreit. So, eine Entscheidung ist eine Wahl zwischen Alternativen, was du hast, zwischen verschiedenen Varianten, unterschiedlichen Varianten, und du triffst zwischen mehreren Möglichkeiten eine Entscheidung. Das ist es. Ich will Gott dienen. Deshalb trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Wenn in deinen Gedanken, mein Haus soll Gott dienen, mein Auto soll Gott dienen, mein Geld soll Gott dienen, meine Zeit soll Gott dienen, meine Kraft soll Gott dienen, meine Talente sollen Gott dienen. Mir soll alles, was in mir ist, soll Gott dienen. Und das alles andere, nachdem ich Gott gedient habe und er zufriedengestellt ist, wird mir gedient. Ich profitiere von dem Dienst Gottes. Wenn ich Gott diene, kriege ich was zurück. Eine Entscheidung kann ganz spontan sein, emotionell oder zufällig oder wie auch immer, oder lang überlegt und geplant, spielt keine Rolle. Es muss zu einer Entscheidung kommen. Nicht nur, naja, guck mal, was heute passiert. Wenn du es so denkst, wird nichts passieren. Garantiert nicht. Du hast die Entscheidung und deine Entscheidung entscheidet den Ausgang deines Lebens, wie es weitergeht. Schon das Wort entscheiden, ent und entscheiden. Also du triffst eine Entscheidung, zum Beispiel sowas wie das Schwert, das trennt. Das trennt und jetzt ist der Fall erledigt. Wenn Gott was getrennt hat, wenn Gott dazwischen gekommen ist oder auch der Teufel kann dazwischen kommen. Auch beides, also Gott und der Teufel, du stehst dazwischen und du triffst und du hilfst entweder Gott, dass er in dein Leben kommen kann oder der Teufel. Entscheidungen vollziehen sich in mehreren Schritten. Zuerst einmal, ich muss feststellen, den Entscheidungsbedarf, ich muss mich entscheiden. Es kann nicht so weitergehen. Du hast ein Problem in deinem Leben, blickst nicht durch, gehst drunter und drüber, hast Chaos in deinem Leben. Du musst dich entscheiden, jetzt muss ich hier anfangen. Ich habe immer angefangen in meinem Leben von links nach rechts. Oder du musst den Knäuel, kann jemand gucken, du musst den Knäuel auflösen. Du musst irgendwo anfangen, irgendwo ansetzen. So, wenn du dann die Entscheidung treffen willst, feststellen den Entscheidungsbedarf, dann analysieren, wie gehe ich hier vor, das Umfeld, was steht dazwischen, was spricht dafür, so abwägen. Entscheidungen haben sehr viel mit Abwägen zu tun. Prüfet alles, sagt die Bibel. Dann andere Alternativen entwickeln, wie könnte ich mich entscheiden noch? Was wäre noch möglich? Und dann beurteile ich die Konsequenzen. Was passiert, wenn ich mich so entscheide? Und was passiert, wenn ich mich so entscheide? Als ich mal in meinem Leben vor ein paar Jahren eine Entscheidung treffen musste, da hat Gott zu mir gesagt, demütige dich, aber lass dich nicht erpressen. Also wir dürfen uns gewisse Sachen gefallen lassen, aber wir dürfen uns nicht erpressen lassen. Erpresst es mich, versklavt es mich, demütigt es mich in falscher Richtung, in falscher Art und Weise. So, ich habe die Entscheidungsmöglichkeiten, Handlungsmöglichkeiten und ich bin verantwortlich für das, was passiert. Und dann beobachte ich den Verlauf. Läuft das in die richtige Richtung? Passiert das, was ich mir wünsche? Oder geht der Schuss nach hinten? Vielleicht muss ich mal den Kurs korrigieren. Und solange ich aktiv bin, solange ich lebe, solange ich was tue, solange ich etwas unternehme, kann ich mich immer noch korrigieren. Um effektiv zu sein, müssen wir uns entscheiden. Zuerst einmal eine Meinung bilden, das habe ich euch vorhin gesagt. Fragen, was wollen wir, was können wir, was brauchen wir, worauf können wir verzichten. Dieses Loslassen, auf was kann ich verzichten? Vielleicht Zigaretten, Alkohol, Kino oder was weiß ich, den Film, das bringt mir nichts. Oder was will Gott und warum will er das? Ich muss ja auch erklären, mir selber eine Erklärung abgeben. Warum will Gott das, was er von mir verlangt? Was ist der Grund? Was ist die Ursache? Vielleicht will es der Teufel. Und wir müssen sehr kritisch fragen, ist das wirklich der Wille Gottes, was da von mir verlangt wird? Stell dir mal vor, Gott, wir lesen so fromm, Gott will, dass Abraham seinen Sohn Isaak opfert. Die Frage ist eine sehr kritische Frage. Gott will, also der Herr will, dass ich meinen Isaak opfere und meinen Isaak auf den Altar bringe. Das hat nie und nimmer Gott gewollt, das hat der Teufel gewollt. Du sagst ja, aber Bruder, mal tut es, was sagst denn du? Was steht in der Bibel? Guck mal, in der dritten Person ist nachher die Rede. Und nun erfahre ich die Wahrheit, dass du Gott mehr liebst als deinen Sohn Isaak. Nun, und wer ist dieses? Nun erfahre ich die Wahrheit. Der Teufel, der ihn gehetzt hat. Denn Gott hätte nie verlangt, das, was Abraham getan hat, denn die Kananiter opferten Kinder. Und deswegen wurden sie auch vertrieben wegen der Kinderopfer. Also, und Gott würde das verlangen? Nein. Du musst also sehr kritisch fragen, welcher Geist dahinter steht. Der Teufel verstellt sich auch als ein Engel des Lichts. Kündige deine Arbeit. Nimm keine Medikamente. Oder schluck sie alle. Also von einem Extrem ins andere. Weißt du? Und du musst aufpassen, wer sagt dir was? Welche Stimme? Und diese Stimmen sind sehr dicht. Und der Teufel wird nicht als der Teufel kommen. Nie und nimmer. Da kommt er als Engel des Lichts. Und du musst fragen. So. Und nun erfahre ich die Wahrheit, dass du Gott mehr liebst. Gewiss, Gott hat auch noch draus das Beste gemacht. Gott hat noch einen Bock geschickt, dass der Abraham nicht seinen Sohn Isaak opfert. Aber was wäre passiert? Stell dir mal vor, wenn Abraham tatsächlich den Isaak geopfert hätte, wir hätten heute keinen Heiland, wir hätten keinen David, wir hätten keinen Moses, wir hätten keine Propheten, wir hätten keine Apostel, wir hätten gar nichts. Das hätte alles abgeschlachtet. Wenn er Isaak geopfert hätte. Aber Gott sei Dank, er hat es nicht getan und Gott hat rechtzeitig eingegriffen. Wenn wir was falsch machen und denken, wir machen was falsch, Gott greift im richtigen Moment ein, wenn wir eine falsche Entscheidung treffen. Und bevor wir sie ausführen, wird Gott uns verhindern. Deshalb, soll man sich jetzt zählen lassen oder nicht, jetzt bei der Volkszählung? Ich kriege so viele Anfragen jetzt zur Zeit im Augenblick. Soll ich die Volkszählung machen oder soll ich nicht die Volkszählung machen? Weißt du, in der Bibel ist eine ganz interessante Sache. Ich antworte, versuche biblisch zu antworten. Mach dir keine Sorgen. Nummer eins. Auch Volkszählung ist. Denn der Elia hat den Naaman geheilt und der Naaman musste seinem König nach Hause gehen und sagte, weißt du, mein König ist ein Götzendiener und ich muss einmal im Jahr in diesem schmutzigen, dreckigen, verdammten, verfluchten Götzentempel gehen und er stützt ihn noch an meiner Hand. Oder ich muss nur noch ihn stützen, den meinen König. Ich möchte am liebsten hier bleiben, Elia. Was soll ich machen? Und dieser Elia, obwohl er ein konservativer, orthodoxer Prophet war, sagte, gehe hin in Frieden, mach dir keine Sorgen. Vielleicht wirst du krank. Vielleicht geht der König gar nicht hin. Und genau das ist es, was ich auch jetzt bei der Sache Volkszählung sage und weiter den Leuten empfehle. Gehe hin in Frieden, mach dir keine Sorgen. Und jetzt haben sie es schon inzwischen entdeckt, das sind so viele Lücken und es ist gar nicht so zuverlässig und gar nicht so genau und gar nicht so, dass es gut ist. Weißt du, vielleicht kommt noch sowas drauf raus, dass sie gar nicht machen können mehr und keiner mehr machen will. Oder dass dann Leute irgendetwas finden, mach dir keine Sorgen. Wir machen uns manchmal viel zu viele Sorgen im Vorfeld. Überlass es Gott, geh hin in Frieden. Mach dir nicht so viele Gedanken, so fromme Gedanken, darauf wie das... Gewiss ist es was Furchtbares, diese Volkszählung ist nicht nur in Deutschland, sie ist europaweit. Das ist europaweit, diese Volkszählung. Also, aber Jesus, als er geboren wurde, gab es auch Volkszählung. Und was macht Josef und Maria? Und da kommen sie nach Bethlehem, kein Raum in der Herberge. Also, die Volkszählung fällt für die beiden schon aus. Das ist gar nicht mitgezählt worden. Kein Raum in der Herberge, alles überfüllt, alle rennen dorthin. Alle lassen sich zählen und die haben sie vergessen. Mach dir keine Sorgen. Deshalb alle eure Sorgen werfet auf ihn. Das ist auch eine Entscheidung. Ich gebe meine Sorgen, meine Bedenken, meine Fragen, die gebe ich Gott ab. So, das nächste ist dann die Zielfindung. Wenn du das weißt, Gott hat mein Leben in seiner Hand. Niemand wird mich aus seiner Hand reißen können. Die Zielfindung, das ist für die Entscheidung sehr wichtig. Weißt du, du musst wissen, ich bin im Plan Gottes. Gott hat mich gewollt. Von Gott ist eigentlich jeder Handgriff in meinem Leben schon geplant. Und denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen, egal wie sie ausgehen, egal was passiert. Die Zielfindung, du musst abwägen und überlegen, aber Gott gibt zum Wollen auch das Vollbringen. Und vielleicht hast du gar keine Lust. Und vielleicht bist du krank. Und vielleicht ist irgendetwas, wo du dann gar nicht da die großen Kopfzerbrechen machen musst oder große Gedanken machen musst. So, Zielfindung. So wichtig, abwägen, korrigieren und so weiter. Trachte zuerst in allem nach dem Reich Gottes. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Und auch die ganzen Zahlen, die landen dann irgendwo im Papierkorb, werden eines Tages gelöscht werden. Nach 20 Jahren sind sie unwichtig, so genauso wie die erste Volkszählung aus den 80er Jahren. Trachte zuerst nach der Sache Gottes. Ist das wirklich heilsnotwendig? Also, das ist das, was ich denke immer. Ist das für mich heilsnotwendig? Schade, dass meine Seele, schade, dass meinem Geist, behindert es mich in meiner Beziehung zu Gott, stört es meinen Glauben, kann ich nicht mehr schlafen. Solange du schlafen kannst darüber, solange du noch in Sprachen beten kannst, solange du den Herrn loben und preisen kannst, musst dich nicht genieren. Aber unsere Aufmerksamkeit muss immer der Herr sein. Wir sollen nach dem Herrn fragen und dann werden wir immer gut fahren und gut dastehen. Wenn Gott dein Geschäft und dein Lebenspartner ist, Geschäfts- und Lebenspartner ist, dann wirst du nicht alles dem Zufall überlassen. Dann wirst du sagen, will das der Herr? Weißt du, ich muss ja meinem Herrn mitverantworten. Wir sind ja Geschäftspartner. Wenn es gut geht, geht's ihm auch gut. Wenn es ihm gut geht, geht's auch mir gut. So, mit Gott entscheidest du die Sache und deren Ausgang total anders, als wenn du ohne Gott das machen würdest. In kritischen Momenten, da kannst du sagen, Gott, jetzt bist du dran. Das ist dein Teil jetzt. So, wir müssen also Gott als Geschäftspartner haben. Wir müssen uns für den Herrn entscheiden. Ich und Gott. Und Gott und ich. Und nur in kritischen Momenten kannst du mit Gottes Hilfe rechnen, mit Gottes Beistand rechnen, mit Gottes Kraft rechnen. Und Gott greift dann in richtigen Momenten dann ein, wenn du ihm dein Leben anvertraut hast. Du hast dich für Gott entschieden und sagst, jetzt bitte, lieber Gott, du hast mich errettet, erlöst, du hast mich freigekauft, du hast mich jetzt in die Wüste rausgeführt, jetzt bitte versorg mich auch. Du hast mir den Auftrag gegeben, dorthin zu gehen, und jetzt bin ich da. Und wie geht's jetzt weiter? Ich habe meinen Teil getan, jetzt bist du dran. Dann können wir auch so reden, aber und musst auch nicht zweifeln an der Treue und der Liebe Gottes. Gott sagt, ich bin für dich und niemand kann gegen dich sein. So, eine große Entscheidungshilfe ist das Wort Gottes. Was sagt die Bibel dazu? Das Wort Gottes ist sowas wie ein Kompass, gibt uns Orientierungshilfe, ist die Informationsquelle für unser Leben, das ist das Wort Gottes. So, was sagt die Bibel zu meinem Plan, zu meinem Vorgehen, zu meiner Entscheidung? Dann ist der Heilige Geist so eine Entscheidungshilfe. Er gibt unserem Geist Zeugnis, macht uns sicher und gewiss. Also, wenn der Heilige Geist es dich so geleitet hat, so, da bist du, hast du vollkommen Frieden. Du solltest nie etwas tun in Unfrieden. Und ich meine nicht in Unfrieden mit deiner Umgebung, sondern zuerst einmal mit Unfrieden in deiner Seele. In Unfrieden in deiner Seele. Deine Seele muss Frieden haben, den Frieden Gottes. Hast du diesen Frieden Gottes? Denn Gott ist ein Gott des Friedens. Gott ist ein Gott der Ordnung. Der Heilige Geist hilft dir, wenn du dann zweifelst und nicht weiter kannst, bitte den Herrn um Hilfe und er wird dich trösten, denn er ist der Helfer, der Tröster. Mach dich besonnen und kühn und mutig. Er wird nie dir seinen Willen aufzwingen. Wir müssen aufhören mit dem Unsinn, ja, der Heilige Geist will das. Nein, der Heilige Geist wird nie mir seinen Willen oder Gottes Willen oder Jesu Willen aufzwingen. Gott hat noch nie jemand was aufgezwungen. Gott hat uns freien Willen gegeben. Ich darf zwischen dem Baum und dem Baum entscheiden. Ich entscheide, welchen Baum ich jetzt, von welchem Baum ich pflücke und was esse. Du entscheidest den Kampf deines Lebens. Nicht Gott und nicht der Teufel. Du entscheidest. Aber mit wessen Hilfe? Mit wessen Beistand? Und so weiter. Wer steht da hinten? Du bist der Entscheidungsträger. So, du kannst dich dem Herrn öffnen, Gott öffnen oder dem Teufel öffnen. Der alte Indianer, der seinem Engel erklärt hat, welcher Wolf siegt, der Weiße oder der Schwarze, dann hat er gesagt, den Wolf, den du fütterst, der wird siegen. Der Weiße oder der Schwarze. Du hast es in der Hand, welcher Wolf in deinem Leben Sieg haben wirst, den du fütterst, für den du dich entscheidest, den du liebst, den du pflegst und was sonst noch. Also für den, der entscheidet. Du kannst also Gott und dem Teufel dich öffnen, beides liegt nahe, beides ist möglich. Du kannst dich dem Guten oder dem Schlechten öffnen und entscheiden dafür. Und du kannst dich entscheiden für Gesundheit und Krankheit. Das liegt alles in dir. Freiheit oder Gefangenschaft, Sklaverei. Du bestimmst, wer und was dich kontrolliert und über dich herrscht. Und niemand kann und darf über dich herrschen, es sei denn, du erlaubst es. Es sei denn, du erlaubst es. Bedenke das. Niemand kann über dich herrschen, es sei denn, du erlaubst es. Krankheit kann über dich nicht herrschen, es sei denn, du erlaubst, indem du die Krankheit ehrst, die Krankheit beachtest, die Krankheit ernst nimmst, dich über die Krankheit informierst und dann Medikamente dagegen schluckst und versuchst und die Krankheit vergötterst. Oder du kannst dich für die Gesundheit entscheiden. Dem du Recht gibst, dem du vertraust, das bestimmt dein Leben. In Johannes 16,33 heißt es, dies alles habe ich euch gesagt, damit ihr in meinem Frieden geborgen seid, denn in der Welt wird man euch hart zusetzen. Verliert aber nicht den Mut, ich habe die Welt besiegt. Also, du hast es in der Hand, du kannst Frieden haben und du kannst auf den Frieden zuarbeiten oder du kannst den Frieden davonlaufen. Ich habe noch nie einen Menschen begegnet oder bin noch nie mit jemandem zusammengekommen, der noch nie Kämpfe hatte. In der Welt habt ihr Bedrängnis, in der Welt habt ihr Kämpfe, in der Welt habt ihr Anfechtungen, das ist alles da. Aber was machst du drauf? Du kannst es dramatisieren oder du kannst es minimieren, verkleinern, reduzieren. So, Jesus hat uns nie ein problemfreies Leben versprochen. Er hat uns Kämpfe vorausgesagt, die sind da, aber er sagt, ich habe sie überwunden. Schaut nicht so sehr, schaut nicht auf eure Sorgen, schaut nicht auf eure Anfechtungen. Das ist alles vergänglich, denn in der Welt wird man euch hart zusetzen. Da setzt man die hart zu. Aber wie reagierst du? Oh, die haben mich geschlagen. Die haben mich schief angeguckt. Die haben mir alles weggenommen. Wie deine Reaktion, das ist eigentlich, wie du entscheidest. Das ist Ja und Nein, wie du da zustimmst, der Kampf ist da, da kannst du nichts dagegen machen, du hast ihn nicht rausgesucht, aber den Ausgang entscheidest du. Wie der Kampf dir begegnet, das ist ja deine Sache, also das kommt plötzlich ungebeten, plötzlich war ein Sturm da, plötzlich war eine Schlange da, plötzlich war ein Löwe da, plötzlich war ein Kampf da und ein misslicher Zustand da, plötzlich haben wir keine Fische mehr gefangen, alles biblische Geschichten. Weißt du, die Kämpfe sind da, aber wie ist der Ausgang? Und du entscheidest, mit Gott kapituliere ich nicht, mit Gott mache ich weiter. Der Ausgang liegt in deiner Hand. Die Ergebnisse und Resultate, die kriegst du die du haben willst. Mit meinem Gott werde ich über die Mauer springen, mit meinem Gott werde ich mit dem Riesen fertig. Dass der Riese vor dir steht, kannst nichts dafür, der ist da. Aber du kannst den Riesen jetzt dich vom Riesen schlagen lassen oder du kannst den Riesen erschlagen. Beides liegt in deiner Möglichkeit. Und Gott hat versprochen, ich bin bei dir, vertrau mir. Daniel wurde zum Beispiel wegen seines Glaubens angegriffen und angefochten und attackiert. Er betet dreimal am Tag da zu seinem lieben Gott, dann Richtung Jerusalem, Fenster noch dazu aufgemacht und ganz laut, Halleluja, danke Herr. Und er hat das ganze Schlossleben da gestört. Weißt du, und wegen Daniel wurde extra ein Gesetz gemacht. Niemand soll 30 Tage zu niemand anders beten als nur zum Kaiser. Aber was macht unser Daniel? Er lässt sich nicht stören, er hat sich entschieden, ich werde zu Gott beten und nicht zum Kaiser. Und selbst die Konsequenz, dass er in die Löwengrube muss. Er weiß also, ich diene Gott und Gott kann mir auch in der Löwengrube bewahren, aber ich werde nicht zum Kaiser beten, ich werde zu Gott beten. Und du triffst ein, und das ist trachtet am ehesten nach dem Reich Gottes. Weißt du, wenn es dir an den Kragen geht, an deinem Glauben geht, also bitte, jetzt darfst du nicht mehr in eine Versammlung gehen. Das wäre jetzt, und du musst, und du weißt, verlass nicht eure Versammlungen. Du willst in die Versammlung gehen, du solltest nach der Bibel in die Versammlung gehen, und man will das auf dir verbieten. Ich habe in Heilbronn eine Frau gehabt, der Mann hat mit der Axt gedroht, sagt, wenn du nach Hause kommst, ich erschieße dich, und hat einen Revolver in der Schublade gehabt. Der war schon gemein. Aber die Frau hat gesagt, ich gehe in die Versammlung, hat 5 Kinder gehabt. Mir hat Gott meine Sünden vergeben, er hat mich errettet und ich gehe in den Gottesdienst. Und die Ehe ist nachher geschieden worden, denn mit solchen Menschen kannst du ja nicht verheiratet sein. Aber sie war konsequent, ich lasse mir meinen Gott und meinen Glauben nicht nehmen. Und genau das ist es. Gott muss dir wichtiger sein wie der Mann, wichtiger wie die Frau, wichtiger wie die Sache. Und sie hat Christus gefunden und sie lebt mit Christus, auch wenn es Schwierigkeiten hatte. Und lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Aber wir müssen eine Entscheidung treffen. Wenn wir das auf die lange Bank schieben, wir werden unser Lebtag Probleme haben. Und deshalb werden die Probleme auch nie gelöst. Viele Menschen leben mit ungelösten Problemen, weil sie nicht den Mumm haben, aufzustehen, rauszugehen und sagen, jetzt nee, ich gehe. Oder andere Sachen, du weißt, ich sollte Gott den Zehnten geben. Ich kenne jemand anders, der Mann hat kein Geld ihr gegeben. Du trägst alles in der Kirche, verstehst du, und die Pfarrer und was weiß ich, was sie für ein Leben da leben, etc., was der Mann alles erzählt hat. Aber die Frau sagt, ich gebe, ich möchte gesegnet werden. Und von ihrem Haushaltsgeld hat sie dann einfach abgezweigt. Wenn sie eingekauft hat, hat sie billiger eingekauft, geguckt, wo sie billiger einkauft. Also, und damit, dann ausgerechnet, damit sie ihren Zehnten geben kann. Und Gott hat sie so gesegnet. Und der Mann hat Geld zurückgehalten, aber der Herr hat sie immer gesegnet. Die kam immer auf den grünen Zweig und es blieb immer noch was übrig am Monatsende. Wenn du Gott treu bist, ist Gott treu auch zu dir. So, Daniel hat sich entschieden, ich lasse mich nicht von den Gesetzen einengen. Er hielt sich an das Gesetz Gottes und das hatte auch Konsequenzen. Natürlich musste er in die Löwengrube gehen. Weißt du, wenn du dich entscheidest, es hat Konsequenzen. Jede Entscheidung hat Konsequenzen. Du wirst belohnt oder bestraft für deine Entscheidung. Und Gott achtet sehr. Weißt du, Gott schaut, was macht mein Kind da unten? Entscheidet er sich für mich oder für den Kaiser? Und ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen. Ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Und Daniel hat sich für Gott entschieden. Und Gott hat ihn geehrt. Da kommt jetzt in den Mugatnetzer am frühen Morgen. Konnte dich der Herr, dem du ohne Unterlass dienst, dich vor den Löwen bewahren? Ja, gesegnet sei der König. Ich lebe noch. Guten Morgen. Du siehst also, weil er Gott vertraut hat Gott auch ihm vertraut. So, Gott rechnet immer und schaut drauf, welche Motive dahinter drin stehen. Ob die Entscheidung deine Entscheidung ist, warum du und weshalb, wie du dich da entschieden hast. Gott achtet immer auf die Entscheidung. Ich denke nur an den Sündenfall von David. Nicht der Ehebruch ist das Problem gewesen, sondern der Mord an Uriah. Dieser bewusste, entschiedene Mord, nicht der Ausrutscher, sondern diese entschiedene Sache. Ich schaffe den Mann auf Seite. Oder bei Ananias und Sapphira, nicht, was sie da nicht gegeben haben, die paar Moneten. Nein, die Frage war, habt ihr wirklich so teuer verkauft, diese Übertreibung? Diese Bewusste, die sich vornehmen, wir sagen nicht 10.000, sondern wir haben 20.000 dafür bekommen. Und legen wir noch was drauf. Und diese Übertreibung, diese bewusste Handlung. Oder auch der Sündenfall von Petrus und Judas. Weißt du, Petrus ist ausgerutscht. Der hat nicht vorgehabt, den Herrn zu verleugnen. Im Gegenteil, ich kämpfe, auch wenn alle dich verlassen. Aber Judas hat es ganz fein eingefädelt. Er traf eine Entscheidung. Gib mir 30 Silberlinge, ich erledige den Fall für euch. Weißt du, da hat sich ganz was anderes ausgerechnet. Vielleicht, dass der Heiland dann plötzlich aufsteht und sagt, ihr Römer, haut ab. Aber hat nichts gemacht von dem, was er sich ausgerechnet hat. Die Rechnung ging nicht auf. Und er hat ganz bewusst gehandelt. Er hat ganz bewusst gehandelt. Gott schaut, wie handelst du? Ist es ein Ausrutscher oder ist es eine bewusste Handlung? Deine Entscheidung bestimmt deine Taten und den Ausgang deiner Taten und die Resultate. Daniel hat sich an Gott gehalten und Gott hat sich an ihn gehalten. So, Gottes Kraft wirkt auch in der Löwengrube, wenn du dich für Gott entschieden hast. Du bist überall geborgen. Und guck mal, jetzt so ein komplizierter Fall. Paulus hat sich entschieden, als er merkte, bei den Juden komme ich hier nicht durch. Die sind mir zu böse und zu gehässig. Die bringen mich sowieso um. Die haben nichts anderes, die haben keine guten Gedanken über mein Leben und ich bin ihnen ein Dorn im Auge. Ich entscheide mich für den Kaiser. Das ist eigentlich Verbrechen für einen jüdischen Menschen, damals, zu der damaligen Zeit. Das sind ja Besatzer, das sind Räuber, die haben das ganze Land da abgeholzt und so weiter und die jüdischen Leute da in Sklaverei und Gefangenschaft geführt. Aber ich entscheide mich für den Kaiser, das ist für mich das Beste. Du musst lernen und herausfinden, was ist für dich das Beste für dein Leben. Auch wenn du manche Tabus vielleicht brechen musst. Und hier war ein Tabu, das er gebrochen hat. Und überall hat der Heilige Geist gesagt und geweissagt und der Agabus kam noch mit einer Prophetie daher. Du musst dich sogar gegen Prophetien entscheiden, auch wenn sie von Gott sind. Du sagst, nein, das ist für mich der beste Weg. Ich entscheide mich für den Kaiser. So wie der eine da sein Fenster da nicht zugemacht hat und zum offenen Fenster gebetet hat Richtung Jerusalem. Er wusste, ich muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und Paulus hat Gott vertraut, Gott wird mich auch beim Kaiser durchbringen. Und er konnte beim Kaiser genauso viel dienen. Und ich möchte den Bruder sehen, er war nicht allein. Wenn er vorne an der Kanzel stand, da war sein Wächter, der war angebunden, angekettet, die standen zu zweit vorne. Also Bruder Saulus oder Paulus, der predigt und der Bruder sitzt daneben oder ist angekettet. Der war angekettet. Er predigte in Ketten, so steht es in der Bibel. Also und da hat er manchmal gerasselt, wenn er gesagt, Leute, ihr müsst euch für den Herrn ganz entscheiden. Aber er hat Gott gedient. Er hat sich entschieden, diesen Weg zu gehen und er ging diesen Weg zu Ende. Und es ist wichtig, wenn du eine Entscheidung triffst, du musst den Weg auch bereit sein, zu Ende zu gehen. Nicht nur anfangen. Viele Menschen fangen so viel an. Leider bei den Christen, bei Pfingstlern und Charismatikern ganz schlimm. Charismatiker noch schlimmer. Die fangen so viel an. Das fangen wir an und das fangen wir an und das fangen wir an. Gehen sie in Mission und kommen auf dem halben Weg wieder zurück. Das war wieder nichts. So, du entscheidest dich. Du machst den Unterschied. Aber schon warum, dass du dich entscheiden kannst, Gott hat sich schon längst für dich entschieden. Das ist das Große dabei. Gott hat sich für dich entschieden, die Würfel sind gefallen, Jesus starb für deine Sünden. Und es macht nichts aus, in was für ein Loch du jetzt fällst oder was passiert oder wo du hinkommst, zu welchen Bestien du hinkommst oder welche Bestien dich umgeben. Ist Gott für uns, Römer 8. Ist Gott für uns? Wer und was kann gegen uns sein? Also Gott hat sich für dich entschieden, das ist das Große dabei. Du bist mit Gott verbunden, in Gott verankert. Deine Seele ist in Gott verankert. Deine Entscheidung hat Konsequenzen. Dein Ja zu Gott ist Gottes Ja zu dir. Du musst nur das Ja sagen. Wir können nicht neutral sein. Du kannst natürlich auch Nein sagen zu Gott. Dann sagst du, musst du automatisch Ja zum Teufel sagen. Neutral kannst du nicht bleiben in diesem Land, in diesem Bereich. So, an welcher Entscheidung hältst du dich fest? Und diese Entscheidung bestimmt auch dann dein Leben. Ob du glücklich oder unglücklich bist, du kannst dich für Unglück entscheiden. Du kannst für Traurigkeit entscheiden, kannst für Jammern entscheiden, kannst dich fürs Klagen entscheiden, kannst dich für Krankheit entscheiden. Weißt du, du darfst dich an Gott festhalten. Und das ist einfach, ich entscheide mich jetzt an den Herrn festzuhalten. Ich lasse meinen Gott nicht. Hiob hat alles, wurde ihm alles genommen, aber seinen Gott hat er nicht abgesagt. Er sagt, Frau, so reden alle blöden Weiber. Sag deinem Gott ab. Er hat seinem Gott nicht abgesagt. Die konnten alles nehmen von ihm. Wie hält man sich an Gott fest? Gut, dass du fragst. Wie hält man sich an Gott fest? Und ich will dir ein paar kleine, einfachen Tipps geben, was bei mir funktioniert. Und was bei mir funktioniert, denke ich, dass es auch bei anderen vielleicht funktioniert. Wenn man den Tag mit Gott beginnt. Wenn du den Tag mit Gott begonnen hast, hast du dich schon festgemacht für den Tag. Die nächsten 24 Stunden sind gelaufen. Wenn man sich Zeit für Gott nimmt, wenn man mit Gott alles bespricht, wenn man Gott sucht, wenn man Gott dankt, das hat Resultate. Das hat Resultate in unserem Leben, wenn du Ja zu Gott sagst, zu seinen Wegen. Natürlich, du kannst auch mit Gott hadern und sagst, warum hast du uns hier rausgeführt? Oder beleidigt sein von den Dingen des Lebens. Oder du kannst auch deine Sachen Gott anvertrauen. Wenn du Gott einmal die Dinge anvertraut hast, hast du gesagt, Vater, nimm du mein Leben jetzt. Mein Leben liegt in deiner Hand. Da musst du nicht jeden Tag das dreimal sagen. Das reicht schon, wenn du einmal Gott gesagt hast. Er nimmt dich beim Wort. Denn du darfst Gott auch bei Wort nehmen. Du, wenn man dort ist, wo Gott ist, da hält man an Gott fest. Wenn man sich vom Heiligen Geist leiten lässt, auf den Heiligen Geist hört, wenn man sensibel ist für Gott, wenn man die Gesinnung Gottes in sich hat, so hält man sich an Gott fest, die Gesinnung Gottes. Wenn man auf das Eingreifen Gottes wartet, du sagst jetzt, also ich habe meinen Teil getan, ich habe mein Bestes gegeben und jetzt bist du Herr dran. Das muss aber nicht groß öffentlich sagen. Weißt du, die Sache zwischen dir und Gott wird im Herzen ausgemacht. Das wird im Herzen ausgemacht, das wird in der Stille ausgemacht, das wird im Verborgenen ausgemacht. Deine Entscheidung triffst du im Kopf, in Gedanken. Ich erzähle nicht, ja, ich mache das und ich mache das und das. Ich sage das euch nur, um euch zu helfen, wie man das machen könnte. Wenn man sich für Gott entschieden hat, das will ich noch ein paar kleine Sachen sagen, geht es am Anfang nicht so, wie ich möchte. Wenn du dich für Gott entschieden hast, es geht nicht immer so, wie du möchtest, denn dann wird deinen Entscheidungen widersprochen, widerstanden, wird angezweifelt, hast du es auch richtig entschieden? Am schlimmsten bist du selber, die inneren Probleme. Hast du auch wirklich das grüne Licht vom Herrn gesehen? Dann wirst du deswegen angefeindet, wirst du oft von Leuten nicht verstanden, verstehst dich selber nicht. Wie konnte ich mich da auf diese Sache einlassen? Weißt du, sich für Gott zu entscheiden, ist zuerst mal in dieser Welt nicht populär, entspricht nicht der öffentlichen Meinung. Oft, wenn du dich für Gott entscheidest, bist du ganz allein. Da schaust, der geht nicht mit und der geht auch nicht mit, bist ganz allein. Aber ich gehe trotzdem, ich habe mich entschieden, ich gehe mit Gott. Auch wenn meine Freunde, Bekannten, Nachbarn und Verwandten und Mitmenschen nicht gehen. Wenn du dich für Gott entscheidest, da gibt es zuerst mal Kontra. Da spielt sich ein Krieg in deinen Gedanken ab, pro und contra, dann ergreift auch manchmal die Furcht, oh Herr, wenn das nur gut geht, wenn das nur gut geht, dann bist du verunsichert und irritiert unter Umständen. Das ist zuerst mal so. Aber ich habe eines gelernt, bleibe bei deinen Entscheidungen. Ändere nicht deine Entscheidung, so wie dein Unterhemd und Unterwäsche. Ändere nicht, bleib, ich habe mich entschieden und ich bleib bis zum Schluss, bis ich das Ziel erreiche. Dein Leben wird Resultate haben, wenn du aushältst, durchhältst, durchstehst. Wenn du die Krisen bestehst, die Zweifel überwindest, die Furcht besiegst, dein Leben wird Resultate haben, wenn du deine Entscheidung auslebst und sagst, trotzdem, dennoch bleibe ich bei dem Herrn. Wenn meine Seele und mein Leib und alles verschmachtet, ich bleibe bei Gott, ich habe mich für Gott entschieden. Und ich möchte dich auf diese Entscheidung eintrimmen. Wenn du dich für Gott entschieden hast, jetzt kommt die Hilfe, die ich dir anbieten möchte, dann red von dieser Entscheidung. Ich bin entschieden zu folgen, Jesus. Auch wenn niemand mit mir geht, und niemand bei mir steht. Sadhu Sundar Singh. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Und was ist bei ihm passiert? Er ist ein großer Mann geworden, Diener Gottes in den 30er Jahren in Indien. Er war ein Sikh, ein Hindu-Priester. Und man hat ihn enterbt. Der Vater hat gesagt, das ist nicht mehr mein Sohn. Ich habe keinen Sohn. Für mich existiert er nicht mehr. Aber er hat sich für Jesus entschieden. Und er ging seinen Weg. Er ging in den Berge von Himalaya, hat Gott gesucht und Gott erlebt und Prophetien, Offenbarungen bekommen, seine Seele ist aufgebaut worden in der Gegenwart Gottes. Gott war mit ihm. Und das ist ausschlaggebend, dass Gott mit dir ist, wenn du dich für ihn entscheidest. Wenn du dich für Gott entscheidest, musst du zuerst mal mit ihm Gemeinschaft verbringen, eine Zeit zusammen sein, den Herrn gut kennenlernen, den Herrn gut verstehen, begeistert sein für deine Entscheidung. Ich bin entschieden zu folgen, Jesus. Hat dieses Lied geschrieben? Wenn niemand mit mir geht, ich bin entschieden zu folgen, Jesus. Muss begeistert sein. Und du hast eine Entscheidung getroffen, sei begeistert für deine Entscheidung, die du getroffen hast. Und ich meine die Entscheidung für Jesus. Dass du überall erzählst, du, ich habe mich für Jesus entschieden. Ich lebe für Jesus, ich arbeite für Jesus und ich werde auch für Jesus sterben. Ich habe mich für Jesus entschieden. Ich kämpfe für Jesus. Und das macht deine Entscheidung noch fester, noch gründlicher, noch tiefer. Es zementiert deine Entscheidung. Wenn du überall erzählst, sie entschuldigen, ich habe mich für Jesus entschieden. Ich habe Jesus gewählt. Auch wenn sie dich nicht verstehen und mit dir nicht eins sind. Du musst erst mal für dich begeistert sein. Und deshalb ist es Singen und Beten und Gott loben und preisen so wichtig. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Ja, und dann dankst du Gott, dass du dich entscheiden durftest, dass du diese Entscheidung treffen durftest. Begründe dann auch deine Entscheidung. Und dann ist es so, dass du dann Rechenschaft geben musst. Jemand fragt ja, wieso sind sie auf diese Dummheit hereingefallen? Und dann musst du sagen, dass es keine Dummheit ist, sondern dass das Klügste und Weiseste in dieser Welt überhaupt ist, sich für Jesus zu entscheiden. Begründe das. Begeistere andere sogar noch dafür. Und wenn du dann andere noch sogar begeisterst oder bekehrst, du kannst niemanden bekehren, du kannst nur bezeugen, aber der Heilige Geist überzeugt die Leute. Wenn die Leute sehen, du bist begeistert, dann sagen sie, das wollen wir auch, was der hat. Suche noch mehr Übereinstimmung mit Gott und das festigt deine Entscheidung. Entdecke immer mehr Vorteile, warum du dieses Auto gerade gekauft hast, was du fährst. Oder das Fahrrad oder was weiß ich was. Oder die Schuhe, die du trägst. Warum, begründe, warum du Jesus Christus angenommen und angezogen hast in deinem Leben. Das musst du begründen. Das begeistert, da fühlt man sich wohl und das ist sicher und so weiter. Entdecke die Vorteile deiner Entscheidung. Und solange du nur dich entschieden hast und nicht begründest und nicht weißt, warum. Warum liest du in der Bibel? Warum betest du jeden Tag? Warum gehst du in die Versammlung? Warum singst du? Warum tust du, was du tust? Begründe das. Und dann sag auch, warum du dich gegen den Teufel entschieden hast und mit dem Teufel nichts zu tun haben möchtest. Absolut nichts. Warum du ihn nicht sehen möchtest, warum du mit ihm nicht einverstanden bist, warum du ihm kein einziges Wort glaubst und nicht vertraust. Und sag ihm, was für Nachteile er in deinem Leben bringt. Und entdecke die Nachteile, die der Teufel in deinem Leben verursacht hat und immer noch verursachen möchte und noch eines Tages vielleicht erreicht hätte, wenn ich nicht Gott begegnet wäre. Du bestimmst den Ausgang deiner Schlacht, deines Krieges, dieser Auseinandersetzungen. Deine Entscheidung unterstützt Gott oder den Teufel. Deine Entscheidung fördert Gott oder den Teufel in deinem Leben. Förder das Gute oder das Schlechte in deinem Leben. Wie bei einer Wahl. Die Partei, denen du Stimme gibst, die Partei kommt an die Macht und wird regieren. Wenn das alle tun. So, wenn du deine Stimme dem Herrn gibst, wird der Herr in deinem Leben siegen. Wenn du deine Stimme dem Teufel gibst, wird der Teufel in deinem Leben siegen. Ganz einfach. Wird er Sagen haben, die Richtung bestimmen, Autorität ausüben über dein Leben und so weiter. In 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 12 heißt es, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Das muss ich tun. Ich muss fechten. Der Teufel mag die Kämpfe in deinem Leben verursachen. Das stimmt. Aber du entscheidest, wie sie ausgehen. Du kannst es abstellen und sagen, Satan, hinter mir, weg mit dir. Ich will damit nichts zu tun haben. Leg ein gutes Zeugnis von Gott ab und du wirst sehen, wie machtlos plötzlich Satan in deinem Leben ist, wie machtlos die Krankheit in deinem Leben ist. Ach, weißt du, es geht alles vorbei. Hoch und tief geht alles vorbei. so wie das Wetter. Bekenne Gott in deiner Situation, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ist anders als nur mit Revolver schießen. Nenne Gottes Namen, preise Gottes Namen. Gebrauche das, wovor der Teufel am meisten Angst hat. Dann gehst zum Kreuz und sagst, unter diesem Zeichen siegen wir. Dann gehst du mit dem Kreuz durch die Straße von Berlin spazieren, unter diesem Zeichen siegen wir. Oder dann nimmst du das Blut Jesu und preist das Blut Jesu. Der Teufel hat Angst vor dem Blut Jesu. Oder nimm das Wort Gottes. Weißt du, wenn du siegen möchtest, du musst den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Du musst nur das hochhalten, wovor der Teufel am meisten Angst hat. Es steht geschrieben. Selbst wenn es nicht weiß, wo es geschrieben steht. Jesus hat auch nicht gesagt, wo es geschrieben steht. Aber er wusste, was geschrieben steht. Du musst nicht alles wissen, wo jeden Vers und jede Zeile und so weiter und wörtliche Übersetzung. Nein, es steht geschrieben. Der Mensch lebt nicht von Brot allein. So, basta. Oder du sollst Gott den Herrn anbeten und ihm allein dienen. Das steht geschrieben. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Es steht geschrieben. Wo das geschrieben steht, das sind zwei Bibelstellen, die dann zusammenkombiniert sind. Weißt du, du hast die volle Freiheit, das Wort Gottes so zu gebrauchen, wie du es brauchst. Es ist ein zweischneidiges Schwert. Dann haust da rein oder da rein, es schneidet immer. Wenn du das Wort Gottes richtig zitierst, in der Autorität als Rema, es steht geschrieben. Nicht Johannes 3, Vers 16. Das weiß der Teufel nicht, was da drin steht. Das muss er nachschlagen. Das haben die Menschen gemacht. Aber das, was Gott gemacht hat, sein Wort kommt nicht leer zurück, so wie der Regen vom Himmel fällt. Gottes Wort kommt nicht leer zurück. Gebrauche das, wovor der Teufel zittert. Das ist deine Entscheidung. Also natürlich kannst du sagen, ich interessiert die Bibel nicht. Dann interessiert sich umso mehr der Teufel für dich, wenn du dich für die Bibel nicht interessierst, für das Wort Gottes nicht interessierst. Gebrauche das, was der Teufel gar nicht wahrhaben will. Dass Gott mich liebt. Dass ich ein Begnadigter bin, dass ich Gnade gefunden habe, dass mir meine Sünden vergeben worden sind und so weiter. Ergreife diese Waffen und wiederhole nicht die Fehler deiner Vergangenheit und erwähne sie gar nicht, rede gar nicht darüber, das ist Unsinn. Der Teufel möchte, dass du über deine Vergangenheit sprichst. Aber du hast eine Entscheidung getroffen, ich lebe nach vorne und nicht nach hinten. Ich rede nicht über meine Vergangenheit. Satan hat dich damals zu Fall gebracht und er möchte, dass du wieder diesen Fall wiederholst und ausbadest und austrittst. Er will, dass du dich seine erinnerst. Das ist, wenn du über deine Vergangenheit, deine Fehler deiner Vergangenheit sprichst, ist nur, du rufst wieder den Teufel in Erinnerung. Das Programm rufst du auf. Weißt du, der Teufel ist ein Dieb und ein Mörder. Und Diebe und Mörder gehen immer gerne dort zurück, wo sie einmal ihr Verbrechen begangen haben. Typisch. Und der Teufel möchte immer, dass du dich erinnerst, ach, wie die dich verletzt haben, wie die dich gekränkt haben, oder was du in der Vergangenheit gemacht hast, oder diese Verletzungen, Ablehnung etc. Entscheide dich, ich will dieses dumme Zeug von gestern und vorgestern und was da passiert ist, nicht mehr sprechen und nicht mehr erwähnen. Wenn du erwähnen willst, rede dich zu Tode. Satan arbeitet immer gerne mit der Vergangenheit. Hast du nicht gemerkt? Nie mehr der Zukunft, weil er gar keine hat. Entscheide dich, nicht zurückzugehen. Und nochmals, wie oft war's? Hat der Herr Jesus gefragt, die Ehebrecherin, wie oft sie die Ehe gebrochen hat? Der hat gesagt, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Entscheide dich, nicht mehr an deine Vergangenheit zu denken. Das ist eine ganz wichtige Entscheidung. Wenn Gott deine Sünden vergibt und nicht mehr gedenkt und deine Sünden hinter sich wirft, und die Sünden dort versenkt, wo das Meer am tiefsten ist. Wer bist du, dass du die nochmals hervorholst und hervorkramst? Das ist nur Sache des Teufels. Entscheide dich, das Negative aus deiner Vergangenheit nicht mehr zu erwähnen, sondern nur noch das Gute. Wenn du etwas erwähnst, rufst du wieder auf. Hast du noch nicht gemerkt? Plötzlich ist es wieder da. Das Programm ist aktuell, wird wieder gespeichert. Satan will, dass du über das Vergangene redest, das Geschehene, was da geschehen ist, die Verluste, das negative Zeug wieder zur Sprache bringst. Vergiss es. Egal, was in deinem Leben war, vergiss das Negative total. Das darfst du vergessen. Paulus sagt, ich vergesse, was da hinten ist, was ich aufgegeben habe. Und ich strecke mich auf zu dem, was nach vorne ist. Aber weißt du, wir möchten gerne mal über unsere Vergangenheit reden. Du hast auch eine gute Vergangenheit. Rede über deine gute Vergangenheit, deine gute Geschichte. Und wenn du nicht mehr darüber reden willst, das ist ja deine Sache, das ist ja dein Problem, was dir passiert und widerfahren ist. Wenn du es nicht mehr willst, kommt es auch nicht mehr hoch. Dann kannst du Gras drüber wachsen lassen. Weil der Herr dir die Sünden vergeben hat. Der Herr vergibt unsere Missetaten, unsere Fehler, unsere Zukurzkommen. Er vergibt es und gedenkt nicht mehr. Aber wenn der Teufel zu dir wieder mit seiner Vergangenheit kommt, ich gebe dir einen Tipp, was ein Mann Gottes einmal gegeben hat, dann sag doch dem Teufel, was seine Zukunft ist. Wenn er mit deiner Vergangenheit kommt, sag ihm seine Zukunft. Mein Freund, hör mal, ich will dir was sagen. Das ewige Feuer, die Hölle ist deine Zukunft. Das ewige Feuer, die ewige Qual. Und dann fängt er, oh, bitte reden Sie nicht darüber. Aber du sagst, jawohl, die Hölle. Und da wird noch Pech und Schwefel sein und Zähne knirschen. Pass auf, was da passiert. Und da zittert er. Satan hat Angst vor seiner Zukunft. Warum bist du gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Haben sie geschrien. Als Jesus sagte, aus mit euch. Er will dir deine Vergangenheit nehmen, damit du mit ihm seine Zukunft teilst. Aber das lassen wir uns nicht drauf ein. Dieses Geschäft machen wir nicht, das ist zu primitiv und zu billig. Deine Vergangenheit ist vergeben und deshalb will der Teufel dich ständig angreifen mit deiner Vergangenheit. Er greift dich nicht mit deiner Zukunft an. Er greift manchmal nicht mal mit deiner Gegenwart an, aber mit deiner Zukunft, mit deiner Vergangenheit. Da greift er an. Weißt du es noch? Er ist der Ankläger. Er will, dass du die Vergebung nicht akzeptierst und nicht begreifst und nicht erfasst. Aber du hast es in der Hand. Du kannst sagen, ja, da will ich nicht. Lass dich also nicht entmutigen oder dich diskriminieren vom Feind. Glaube das, was Gott sagt und wie Gott über dein Leben spricht. Und halte dich an der Meinung Gottes fest. Und Gott sagt, ich liebe dich, du bist mein Kind, ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Basta. Amen. In Römer 7, Vers 18 heißt es, ich weiß, dass in mir nichts Gutes wohnt. Da brauche ich doch den Teufel nicht, dass er mir erklärt, wie mein innerer Zustand ist. Ich weiß das schon. Und dass mein Herz böse ist von Jugend an. Das weiß ich alles. Brauchst du also mir nicht erklären. Weißt du, und du erlebst ständig, ja, heute, weißt du, wir haben nichts, wir sind nichts, wir können nichts, wir werden nichts. Sag deinem Geist, deinem Ankläger, dass Jesus dich gerecht gemacht hat, dass er dich geheilt hat, in seine Wunden bist du geheilt, dass er dich befreit hat, dass er dich teuer erkauft hat, dass er hinter dir steht, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Deine Stimme bringt die Entscheidung, ja zu Gott, nein zum Teufel. Und im Kampf des Lebens, da hast du die Sachen in der Hand, die Zügel in der Hand, du bestimmst, in welche Richtung der Gaul geht, dein Gaul, dein Leben. Unser Bekenntnis entscheidet, wer in unserem Leben siegt, wer das Sagen hat, wer uns führt, wer bei uns bestimmt. Und zwar alle Bereiche des Lebens. Wenn du Jesus vor den Menschen bekennst, überleg einmal. Wenn du Jesus vor den Menschen bekennst, er sagt, den will ich bekennen vor den Engeln im Himmel, den will ich bekennen vor dem Vater im Himmel. Weißt du, du wirst bekannt in der unsichtbaren Welt wie ein bunter Hund. Ja, wenn du Jesus bekennst, an deinem Bekenntnis, mit deinem Bekenntnis steht und fällt alles. Und Bekenntnis nicht nur, dass du missionierst, sondern ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist ein Bekenntnis. Dass ich zu Jesus gehöre, dass Gott mein Vater ist. Dein Bekenntnis ist entweder positiv oder ein negativer Report. Und davon hängt es ab, wie dein Leben weiter verläuft. Dein Bekenntnis, ich weiß, ich glaube, davon rede ich, und darum rede ich, sagt Paulus. Denk nur an die Geschichte von den 12 Kundschafter. 10 waren pessimistisch, waren negativ. Die haben gesagt, das Land ist schön und gut, da ist alles richtig. Aber dort sind feste Städte. Und Riesen sind dort auch noch. Und sehr gefährlich in diesem Land. Das Land frisst ihre eigenen Bewohner. Und so weiter. Und diese 10 Kundschafter sind nicht reingekommen, obwohl sie alles gesehen haben. Nur die beiden, die auch das gesehen haben. Wahre Christen sind Realisten. Wir sehen, wie das Leben wirklich ist. Dort gibt's Riesen, dort gibt's feste Städte, das Land frisst ihre Bevölkerung, ihre Menschen. Aber wir haben einen starken Gott. Halleluja. Und mit diesem Gott werden wir die Riesen wie Brot fressen. Eine der schlimmsten Sünden, der Kinder Gottes ist in Entmutigung und sich entmutigen zu lassen. Das ist eine der schlimmsten Sünden. Lass dich nicht entmutigen und entscheide dich, ich lasse mich nicht entmutigen. Das musst du sagen, das musst du dir vorbeten. Entscheide dich für deinen Erfolg, für deinen Sieg. Und das bestimmt dann deine Entwicklung. Wir werden das Land einnehmen. Gott hat es verheißen. Gott hat uns rausgeführt aus Ägypten mit solcher wunderbaren Macht. Wir haben schon so viel erlebt im Glauben in Gott. Also wir können nicht verlieren. Wir müssen gewinnen. Und wir bleiben auf der Gewinnwelle. Sie sahen, was die 10 anderen auch sahen. Aber sie haben auch Gott geschaut. Und sie haben zuerst Gott gesehen. Und deshalb habe ich gesagt, wenn du morgens Gottes Angesicht schaust, dann kann am Tag kommen, was da will. Das kann dich nicht mehr erschüttern, wenn du morgens den Herrn gesehen hast. Wenn du, bevor du den bösen Umständen begegnest und den Herrn geschaut hast, dann hast du dich schon entschieden, ach, der Herr wird schon machen. Der Herr schafft das. Mit dem Herrn kommen wir durch. In Markus 16, 17 heißt es, die da glauben, werden Zeichen folgen. Ich möchte die Bibelstelle umdrehen. Die, die nicht glauben, denen werden keine Zeichen folgen und keine Wunder. Die da glauben, werden Zeichen und Wunder folgen, jawohl. Aber was passiert mit denen, die nicht glauben? Und Glauben ist eine Kopfsache zuerst einmal. Und Herzenssache und Bauchsache. Weißt du, dann, wenn du nicht glaubst, dann wird Furcht folgen. Dann wird Zweifel folgen. Dann wird Krankheit folgen. Dann wird der Tod folgen. Da kommen Schwierigkeiten, die folgen. Und ist der Anhang Satans ist gewaltig. Wer nicht glaubt, dem folgt der Teufel mit seinem ganzen Heer. Wer aber glaubt, dem folgt das himmlische Heer, die Segnungen Gottes, die Güte Gottes. Also, vielleicht hast du heute etwas Entmutigendes gesagt. Kann sein. Ach, weißt du, ich habe so viele Probleme. Ich weiß es nicht. Und du hast etwas Entmutigendes ausgesprochen. Geschwister, und ich will etwas sagen, was mir in der Vorbereitung groß geworden ist. Du bestimmst den Ausgang deines Krieges, deine Situation, deine Umstände. Wenn du etwas Entmutigendes gesagt hast, das Entmutigende wird kommen. Du hast ins Dasein gerufen. Und jetzt nützt es nicht, oh, vergib mir Jesus. Nein, du musst auch das Negative widerrufen. Im Namen Jesu widerrufen. Und bekennen durch ein positives Bekenntnis. Weißt du, du hast vielleicht gesagt, wir haben es nicht, wir sind nichts, wir können es nicht. Aber jetzt musst du sagen, mit meinem Gott kann ich's. Mit meinem Gott werde ich's. Und ich schaffe es. Und du triffst eine Entscheidung. Ja oder nein? Es reicht nicht aus, dass du nur deine Dummheiten bekennst. Die Dummheiten müssen auch widerrufen werden. Durch positive, neue Berichte ersetzt werden. Durch Wort Gottes. Indem du sagst, das, was Gott sagt zu der Situation. Viele haben sich durch ihr Bekenntnis festgelegt. Durch ein Gelübde. Also, ich werde nie mehr gesund. Naja, dann wirst du auch nicht mehr gesund, brauchst gar nicht mehr zum Doktor gehen. Da kann dich auch nicht heilen. Durch deine Worte. Du musst also das sagen, was Gott sagt. Nicht, was du siehst, nicht, was du fühlst, nicht, was du denkst und auch nicht, was die anderen denken. Was denkt Gott über mein Leben? Widerrufe, was deine Eltern über dich gesagt haben. Großeltern womöglich. Was die falschen Propheten über dich geweissagt haben. Oder die Spione dir rübergebracht haben. Ja, das Land ist gut, aber... Es ist so schwierig, da reinzukommen. Und weißt du, David, als man sagte, Jerusalem, also damals die Jebusiterstadt, die ist nicht einnehmbar. Die Jebusiter sind schon 400 Jahre hier, obwohl die Kinder Israel schon längst im Land Kanaan sind, das Land Gott gegeben hat. Aber Jerusalem ist in der Hand der Jebusiter. Und der König von Jerusalem sagte, du kommst nicht rein. Aber der David sagt, Blinde und Lahme werden dich einnehmen. Und David hat es eingenommen. Durch einen Schacht ist er da hochgestiegen und hat die Stadt eingenommen. Du wirst schon einen Weg finden, wenn du glaubst. Wenn du nicht glaubst, wirst du keinen Weg sehen, wirst du keine Hoffnung haben, wirst nichts erreichen. Deshalb, du hast es in der Hand. Und lass dich nicht vom Teufel verspotten und so weiter. Verspotte den Teufel. Die meisten Christen haben keine Ahnung, wie man geistliche Kriegsführung nimmt. Verspotte den Teufel, indem du sagst, Lahme und Blinde werden die Stadt einnehmen. Und obwohl David Blinde und Lahme ein Gram waren, er war gar nicht so erbaut. Aber er hat dem Feind gesagt, Lahme und Blinde werden dich einnehmen, Jebu. Und die werde kapitulieren. Und David hat es eingenommen. Er kam plötzlich aus dem Brunnen raus, aus dem Nichts. Wir müssen lernen, aus dem Nichts hochzukommen. Aber es liegt in deiner Hand, deine Entscheidung. Aber zuerst, bevor du das erlebst, bevor du das Land einnimmst, du musst schon im Geist alles verteilen. Das haben die Israeliten gemacht damals, das Land schon verteilen, bevor sie eingenommen haben. Das kriegt Naphtali, das kriegt Judah, das kriegt Benjamin, das kriegt der und so weiter. Die haben das verteilt schon auf der Landkarte. Und jeder wusste, wir müssen zusammen eine. Manasse und Ephraim kriegen auch da ein paar Teile. Eine diesseits vom Jordan und die andere Seite vom Jordan. Du musst in deinem Geist schon die Entscheidung treffen. Ich will mit Gottes Hilfe. Du kannst etwas annehmen oder ablehnen. Du kannst dich dazu stellen oder nicht, dich entziehen. Nimm den bösen Bericht, egal was ist das auch. Angenommen, du bist jetzt beim Arzt, kriegst Krebs, Tumor, AIDS. Was noch? Was gibt's noch? Alles mögliche Seuchen. Schreckens, eine Schreckensmeldung nach der anderen. Du kannst Haufen Schreckensmeldungen haben. Du kannst sagen, jawohl, das ist ganz, ganz was Schlimmes, Krebs, ja, ja. Und dann musst du fragen, an was sind die Leute gestorben, so im Durchschnitt? Die wenigsten an den Sachen, was der Arzt mir da gesagt hat. Die sterben ganz was anderes, an ganz was anderem. Manche nehmen sich das Leben. Ihr denkt, dass hier der Gunther Sachs und so weiter nimmt sich das Leben, weil er Angst hat, er könnte Alzheimer kriegen. Weißt du schon aus Angst. Viele Leute sterben aus Angst. Aus Panik. Es könnte mir was passieren. Nehmen sich das Leben. Du solltest dein Leben gebrauchen. Und es liegt immer alles an deiner Reaktion. Deine Reaktion entscheidet über Sieg oder Niederlage. Leben oder Tod. Erfolg oder Versagen. Segen oder Fluch, deine Reaktion. Wie reagierst du? Glaubst du das, was du siehst? Glaubst du das, was du fühlst? Glaubst du das, was du denkst? Oder glaubst du das, was andere sagen? Oder glaubst du das, was Gott sagt? Jetzt solltest du rausfinden, was sagt Gott zu diesem Fall? Was sagt er? In 2. Korinther 5, Vers 7 heißt es, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wer glaubt, der schaut nicht zu viel zu. Der schließt die Augen und vertraut Gott. Der rechnet nicht viel, der diskutiert nicht viel. Der tut das, was Gott sagt und verlässt sich darauf. Und das ist positives Leben. Nicht einfach, ja, geht es, wird es schaffen, wird es gehen, ist es möglich und so weiter. In Psalm 37, Vers 1 heißt es, errege dich nicht über den Bösen. Wegen die Übeltäter ereifere dich nicht. Also, ganz wichtiger Vers, also eigentlich so Bagatellvers, aber trotzdem sehr wichtig. Errege dich nicht über den Bösen, den Gottlosen, über den Übeltäter und so weiter. Ereifere nicht. Verschwende keine dummen Gedanken über die negativen Gedanken. Verschwende keine Zeit. Du entscheidest, wie du über dein Leben. Verschwende also nicht deine Gedanken über negative Leute. Verschwende deine Gedanken nicht über die Nöte, die die Leute haben. Die Dummheiten, die sie denken. Verschwende deine Gedanken nicht über das dumme Geschwätz oder falsche Informationen, was so kursiert. Lass dir dein Leben nicht dir vom Teufel erklären. Gott hat für dich einen wunderbaren Plan und der Teufel hat einen ganz schlechten Plan für dein Leben. Furchtbaren. Aber Gott hat einen guten Plan. Und diesen Plan will ich verwirklichen, diesen Plan will ich umsetzen, diesen Plan will ich ausleben. Und du hast das Recht, für den Plan des Teufels oder für den Plan Gottes zu entscheiden. Und wem wirst du Recht geben? An wem wirst du glauben? Lass deine Zeit nicht vom Teufel bestimmen, lass deine Zeit von Gott bestimmen. Meine Zeit steht in deinen Händen. Wenn der Teufel deine Zeit bestimmt, dann kommst du zu nichts, schaffst gar nichts, erreichst nichts. Lass von Gott deine Zeit bestimmen. Dann erreichst du alles und da bleibt noch Zeit übrig. Beim Heiland bleibt immer was übrig noch. Wenn du dich für Gott entscheidest. Gott an erster Stelle. Und ich bin immer verblüfft, da bleibt noch Zeit übrig. Da bleibt Zeit noch zum diesem und jenem. Wenn du dich für Gott entscheidest, hast du so viel Zeit übrig. Und normalerweise hat jeder 24 Stunden, aber was macht man da draus? So, lass deine Ergebnisse deines Lebens oder die Ergebnisse deines Lebens nicht vom Teufel bestimmen, sondern von Gott bestimmen. Wenn der Teufel dein Leben anfängt zu bestimmen oder du erlaubst und ihm den kleinen Finger gibst, dann bist du nach kurzer Zeit im Chaos, dann lebst du im Chaos, dann verursachst du sogar Chaos, wo du hingehst, dann geratest du in Verwirrung und bringst sogar Verwirrung und Durcheinander, wo du hingehst, dann geratest du ständig an falsche Leute. Der Plan Satans bringt Zank und Zerstörung und Streit in deinem Leben. Aber Gottes Plan ist ein friedlicher Plan, ordentlicher Plan. Weißt du, wenn Gott in deinem Leben das Sagen hat, du musst ihm nur Recht geben. Weißt du, nur ja, Herr. Du hast recht. Entschlossenheit ist sehr wichtig und das bestimmt den Kampf deines Lebens. Entschlossenheit, positive Entscheidung und dann dazu stehen, auf Gedeih und Verderb. Ich lese das gerade, bin jetzt noch beim Kapitel im Hebräer, wo die Glaubenshelden sind, die ganzen großen Helden, die dann geglaubt haben, gehofft haben, gewartet haben. Sie haben nichts gesehen, aber sie haben Gott vertraut, Gott wird uns helfen. Und sie haben die Wunder Gottes erlebt. Glaube, der Glaube braucht ein Lebensbekenntnis, nicht nur Lippenbekenntnis, Lebensbekenntnis. Ich stehe dahinter und unterschreibe mit Leben. Und das, was du nicht mit Leben unterschreiben kannst, das brauchst du nicht leben, das ist nicht lebenswert. Man muss also deinen Glauben spüren, abspüren. Der glaubt, der geht so, der hofft so, der vertraut Gott oder er vertraut nicht. Der Gläubige muss für etwas stehen, gerade stehen, etwas vertreten. Das ist also, wenn du dich für Gott entscheidest, dann demonstrierst du auch, ich glaube, ich bin dafür. Bekennen ist klare Position beziehen. Und das Reich Gottes braucht keine Meiner und keine Denker. Das Reich Gottes braucht mutige, kühne Bekenner, die einfach dafür stehen, das vertreten, was sie glauben, für die Wahrheit sind, für den Heiligen Geist sind, die einfach das göttliche Leben verwirklichen wollen, auf koste, was es wolle, denen das Reich Gottes an erster Stelle steht und die für Jesus stehen. Schau die Apostel an, die standen für Jesus, sie lebten für Jesus, sie wandelten mit Jesus, sie vertrauten Jesus, sie hofften auf Jesus. Sie starben sogar für Jesus. Sie waren für Jesus da. Deine Position ist ausschlaggebend und dein Ja oder dein Nein. Entscheide den Kampf deines Lebens. Und du entscheidest dich, du hast nicht viele Möglichkeiten. Sag nicht, ich kann wählen. Du kannst nur zwischen Gott und dem Teufel wählen. Mehr gibt's nicht. Und Luther hat einmal gesagt, einer reitet dich immer. Entweder Gott bestimmt dein Leben oder der Teufel bestimmt dein Leben. Einer reitet dich immer. Also, und der reitet dich, von dem du dich fangen lässt, von wem du überwunden worden bist. Gott wird dich nie vergewaltigen. Man wird ein Sklave nur von dem, wenn einer einen überwältigt hat, aber Gott lockt dich, Gott ruft dich, Gott bittet dich. Gott ist ein Gentleman. Und wenn du mit Gott einverstanden bist, wirst du gerne, freudig und willig ihm nachfolgen. Du wirst nicht sagen, ich muss Gott dienen. Nein, du wirst begeistert sein, ich darf Gott dienen. Mich zwingt niemand. Mich zwingt niemand, hierher zu kommen und zu predigen. Ich könnte mich auch ins Bett legen, jetzt oder Rente, auf Rente gehen oder mich krank schreiben lassen. Ich könnte alles, aber ich habe Freudigkeit und ich kann nicht genug für den lieben Gott tun. Verstehst du, weil ich mag ihn. Und eines Tages bin ich dann beim lieben Gott und ruhe mich dann dort aus. Aber jetzt haben wir noch was zu tun und ich diene Gott mit Freuden. Würde auch Gott dienen, wenn Schwierigkeiten da wären, aber auch Gott gedient in Schwierigkeiten. Weißt du, es zeigt sich, ob die Entscheidung echt ist oder nicht echt ist, wenn du unter Problemen, unter Schwierigkeiten, unter Stress, unter Mangel, unter Schwachheit, unter Krankheit und unter Schwierigkeiten Gott dennoch dienst. Wenn du das immer noch durchhältst, dann ist dein Glaube echt. Weißt du, nur so, wenn im goldenen Zeitalter, in guten Tagen Gott zu dienen, ist kein Kunststück. Kann jeder Depp. Aber um Gott zu dienen unter unmöglichen Umständen, das ist ein Geheimnis. Das ist Gnade. Wenn alles dagegen spricht, du hast Gegenwind und Gegenwind und nochmals Gegenwind und nochmals Gegenwind und sagst, und jetzt fahren wir trotzdem. Letztes Bild, was ich noch verwenden möchte, ganz schnell. Wir waren in Schweden und machen Urlaub und dann haben wir einen Freund gehabt und er sagt, ich habe ein Segelschiff, wir werden heute segeln gehen. Und dann sind wir angekommen im Hafen, wo die ganzen Yachtschiffe waren, kommen wir hin und es war so ein Wind vom Meer aufs Land zu, dass ich habe gedacht in meinem Verstand, da werden wir nie rauskommen aus dem Hafen. Und dann sagt er doch, wir gehen heute segeln. Ich dachte, aber es sieht so aus, die Wellen, die kommen da so mächtig da ans Ufer, wir können nicht rausfahren. Dann sagt er doch, wir werden die Segeln kreuzen. Und dann habe ich mich belehren lassen, was es heißt, die Segeln zu kreuzen. Und dann sind wir gegen den Wind gesegelt. Und wir sind schön, sehr gut vorwärts gekommen sogar. Wir haben die Segeln gekreuzt. Das ist ein Geheimnis. Weißt du, vielleicht spricht alles gegen dich, aber da gibt das Kreuz Jesu Christi, wir kreuzen die Segel. Und dann fahren wir mit gekreuzten Segeln gegen den Sturm. Das ist die einzige Alternative und die ganz einzige Möglichkeit, etwas Positives aus seinem Leben zu machen. Wir kreuzen die Segeln. Das Wasser in Mara, in der Wüste, ist ungenießbar. Und dann nimmt unser Bruder Moses, schneidet ein Stück Holz und schmeißt das in das Wasser im Namen Gottes. Und das bittere Wasser ist genießbar. Das Leben ist oft nicht genießbar. Und das Bild hier von diesem geschnitzten Holz, das ist ein Bild auf das Kreuz Jesu Christi. Das Leben ist genießbar, wenn das Kreuz Jesu hineinkommt. Der Weg ist gangbar, ist möglich, wenn wir die Segel kreuzen. Das war, die Fahrt war für mich schon eine Predigt für sich selbst. Wir kreuzen die Segel. Lass uns aufstehen. Vielleicht musst du auch heute deine Segel kreuzen. Und da ist so viel Gegenwind gegen dich. So viel Aversion, so viel Ablehnung, so viel Hass, so viel Widerwärtigkeit und so viel Widerstand. Kreuz die Segel heute. Wir beten heute anders. Weißt du, man kann die Hände hochheben, aber wir beten mal gekreuzt. Wir kreuzen die Segel. Ja, wir kreuzen. Vater, wir kreuzen die Segel in unserem Leben. Wir bringen alles unter das Kreuz. Und wir wissen, unter diesem Zeichen siegen wir. Halleluja. Wir kreuzen, und wenn Schwierigkeiten da sind, wir kreuzen. Wir kreuzen unsere Hände, wir bekreuzigen uns, und wir wissen, unter dem Kreuz geht es vorwärts. Wir nehmen das Kreuz auf uns, wir nehmen die Schwierigkeiten auf uns, wir nehmen die Anfechtung auf uns, wir nehmen alle Widerwärtigkeiten auf uns, und wir wissen, mit deinem Kreuz wird das bittere Wasser genießbar, Herr Jesus. Wird das Leben, das bittere Leben, die bittere Situation wird genießbar, und wir vertrauen dir und werfen uns auf dich allein, Herr Jesus Christus. Und wir machen den Unterschied, weil wir das Kreuz haben. Das Kreuz ist unsere Rettung. Nicht nur von den Sünden, sondern auch von den Schwierigkeiten, von den Unmöglichkeiten. Halleluja. Danke, Jesus. Amen.